und Welt. Der Bregenzer Wald Podcast.
Ich bin wirklich sportlich ums Überleben gefahren. Es hat jeder gewisse Zweifel und Gedanken, was ist, wenn ich es verhau. Das ist ganz was Normales. Die Kunst ist dann nur, dass ich meine Aufmerksamkeit und meinen Fokus dann wieder auf das Wesentliche richte. Das ist die große Kunst.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wald und Welt, dem Bregenzer Wald Podcast. Mit 2 Jahren steht Johannes Strolz zum ersten Mal auf den Skiern. Mit 30 gewinnt er 2-mal Gold und 1-mal Silber bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. Dazwischen hat der Vorarlberger aus Waadt mehrere Berg- und Talfahrten hinter sich. 1,5 Jahre vor seinem größten Erfolg streicht ihn der ÖSV aus dem Kader und Johannes Strolz steht vor der Entscheidung, ob er seine Karriere und vor allem seine Leidenschaft weiter betreibt. Auf eigene Faust und auf eigene Kosten. Er entscheidet sich dafür, macht seine Trainingspläne selbst, organisiert sich Teststrecken, Liftkarten, fungiert als sein eigener Servicemann. Um schlussendlich das zu schaffen, was 34 Jahre zuvor auch sein Vater Hubert Strolz geschafft hatte. Gold bei den Olympischen Spielen. Skifahrer Johannes Strolz über Tiefschläge, Hochs und über die Bretter, die für ihn die Welt bedeuten.
Servus Johannes.
Servus, grüß dich, hallo.
Johannes, wir sind hier in Waadt. Das ist ein kleines Dorf, 1495 Meter, wenn man es genau wissen will. Also hochalpine Gegend, so knapp unter der Baumgrenze. Rund um Berge, und zwar richtige Berge. Also wir sehen das Waadterhorn, der Biberkopf, der ist 2600 Meter hoch. Und eigentlich ist alles wirklich steil. Es gibt hier keinen Fußballplatz, es gäbe gar keine so, gar keine so eine große ebene Fläche, dass man Fußballplatz machen könnte. Im Winter ist hier noch dazu so Talabschluss. Es gibt zwar die Straße nach Lech, aber die ist im Winter gesperrt. Für manche ist das quasi das Ende des Tals, für manche ist es der Beginn. Du nickst. Was ist es für dich?
Also für mich ist es ganz klar der Anfang, obwohl ich mir noch nicht allzu viele Gedanken über Anfang und Ende des Tals gemacht habe, aber ja, ich würde schon sagen, Anfang des Tals.
Also so viel ist klar, wer hier lebt, muss sich auch mit der Natur arrangieren. Wie wichtig ist denn für dich die Gegend hier und wie sehr hat dich Waadt geprägt?
Waadt hat mich sicher sehr, sehr stark geprägt. Ich denke, dass man ja als Kind in Waadt ganz anders aufwächst, wie sonst irgendwo. Also wenn ich daran denke, dass ich in einer Stadt aufgewachsen wäre, dann wäre ich sicher auch ein Stück weit eine andere Person. Also es prägt einen schon sehr. Es ist auch bei mir die Verbindung zur Natur natürlich daher gegeben, weil mein Vater einen Bio-Bauernhof betreibt und das immer in der Kindheit schon ein großer Teil vom Familienleben war, dass man gemeinsam einfach auf den Feldern ja die Arbeit verrichtet und da einfach ein Zusammenhalt und eine Zusammenhilfe da ist, und das würde ich schon mit trauen zu behaupten, dass das sehr prägend war für mich und auch meine Schwester. Also es hat uns sicher gelehrt, dass man einfach ja gemeinsam Dinge besser erledigen kann, dass man sie ja auch schneller erledigen kann und dass man auch vor allem ja Freude dabei hat, wenn man gemeinsam etwas schafft.
Wie häufig bist du denn hier in Waadt?
Im Winter recht wenig. Also im Winter bin ich natürlich sehr viel unterwegs, überall auf der Welt, hauptsächlich in Europa, aber teilweise auch in Amerika oder im asiatischen Raum. Und in den Sommermonaten, ich sage jetzt einmal von Mai bis August, ist es denn schon so, dass ich vor allem die letzten 2-3 Jahre wirklich mehr daheim in Waadt Zeit verbracht habe. Aber Es ist speziell in jungen Jahren als Skirennläufer so, dass man wirklich auch im Sommer sehr viel unterwegs ist. Mhm. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, da war ich ja, Ende Mai das letzte Mal auf Schnee beim Training und Mitte Juli ging es dann schon wieder los auf dem Gletscher. Also das waren dann schon sehr intensive Sommer mit sehr, sehr viel Skitraining. War eine wichtige Zeit. Also in jungen Jahren ist einfach ein höherer Trainingsumfang auch wichtig. Aber ich bin froh, dass ich jetzt mittlerweile genug Trainingskilometer gesammelt habe, dass ich es im Sommer mehr zu Hause genießen kann. Dass man lernt wirklich zu schätzen, was man in Wart für eine Lebensqualität und für Vorzüge hat. Es ist sicher auch mit sehr vielen Nachteilen verbunden, aber ja, für mich überwiegen ganz klar die schönen Dinge.
Sehr schön. Johannes, wir sind da in deinem Elternhaus. Wenn man reinkommt, ist man schon fast in der Hall of Fame, sage ich jetzt. Man sieht da einen Kasten mit vielen Medaillen und Pokalen. Einige sind von deinem Vater, vom Hubert Strolz. Einige sind auch von dir. Du hast das ja zu Lebzeiten immer schon vor dir gesehen. Also bist schon als kleiner Bub täglich an diesen Pokalen und an diesem Glänzenden vorbeigegangen. Hast du dir damals gedacht, da will ich auch mal meine Pokale zeigen?
Also eigentlich war das ganz lange Zeit für mich kein Thema. Mhm. Ich war immer sehr, sehr gern auf Ski unterwegs. Also Skifahren war eigentlich immer schon eine große Leidenschaft von mir. Und ich wusste auch, dass mein Papa Skirennläufer war, aber mir war die Dimension eigentlich nie bewusst, wie erfolgreich er war. Ich wusste auch, dass er Olympiasieger ist, hatte aber keine Relation zu dem Ganzen. Also ich konnte mir nichts darunter vorstellen und wusste auch nicht, was das bedeutet, was dahinter steckt. Und dementsprechend war das für mich gar nicht so ein großes Thema mit den Medaillen und mit den Pokalen und mit den Erfolgen. Der Papa war für mich auch in erster Linie einfach Papa und nicht Olympiasieger. Und das war auch sehr, sehr wichtig, denke ich, für mich und auch für meine Schwester, die Anna Maria. Und wenn man dann anfängt, professionell zu trainieren und seinen Tagesablauf dem Sport unterzuordnen, wie es dann in der Skimittelschule der Fall ist, dann spürt man auch, dass das harte Arbeit ist, dass man viel Disziplin braucht, viel Durchhaltevermögen und dass da ein langer Weg bis dorthin dahinter steckt.
Aber von wem hast du denn erfahren, dass dein Papa so ein erfolgreicher Skirennfahrer war? Weil der Hubert Strolz selbst ist ja alles andere als ein Angeber oder Sprühklopfer, wie man im Dialekt sagt.
Ja, richtig. Der Papa ist sicher sehr bescheiden. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich das mitbekommen
also
habe.
Also war das eher von außen dann, dass die Leute das gesagt haben?
Ja, das erste Mal so richtig bewusst wurde es mir dann in der Skimittelschule und vor allem mit den Gesprächen mit den Trainern. Das war ganz interessant, weil einer meiner Lieblingstrainer in der Skihauptschule, der war auch von meinem Vater schon Trainer in der Skihauptschule. Und da war dann natürlich auch eine starke Verbindung da und das war dann auch etwas, wo ich immer mehr begriffen habe, was Sache ist.
In welchem Alter hast denn du angefangen, Ski zu fahren? Und wer hat es dir auch beigebracht?
Also beigebracht haben es mir mehrere Leute, natürlich der Papa, also meine Eltern, aber auch der ein oder andere, beziehungsweise die ein oder andere Skilehrerin, die Lise Bickel zum Beispiel, die war wirklich eine super Skilehrerin, die auf uns Kinder sehr gut geachtet hat, die uns gut behütet hat und uns die ersten Gehversuche auf den Ski gut vermittelt hat. Mit, was war ich da, circa zwei Jahre alt, vielleicht zweieinhalb. Und die ersten Rennschwünge, die hat mir eigentlich der Hans Brenner vom Lechtaler Hof in Wart beigebracht. Von ihm die Tochter, die Jüngere, die Silvia Brenner, war ungefähr in meinem Alter und war auch eine sehr gute Skirennläuferin. Und ich habe sehr viel mit den Brenners trainieren dürfen. Der Hans war eigentlich so mein erster Trainer, genau.
Wahrscheinlich hat er deinen Opa, Ewald Strolz, der war auch jahrelang Skilehrer, der wird auch mit dir gefahren sein, oder?
Auf alle Fälle. Der Opa war natürlich auch viel mit mir unterwegs, war selber leidenschaftlich gerne Skilehrer, war auch ein wirklich ein edler Skifahrer, also sehr anmutige Technik und ein schöner Fahrstil. Der Papa natürlich genauso, aber ja, wenn ich mit Papa und Opa unterwegs war, war es eigentlich mehr Freude und Spaß. Und die ersten Tiefschneesprünge, die hat mir eigentlich meine Mama beigebracht.
Sehr also mit schön, der Mama. Gut aufgeteilt alles.
Genau, ja.
Du bist in Wart in die Volksschule gegangen und du bist dann, das hast du schon gesagt, nach Schruns in die, damals war es die Skihauptschule. Da warst du eigentlich ja nur sehr jung und wenn du jetzt schon sagst, du hast so einen Bezug immer zu Wart gehabt, hast du da Heimweh gehabt?
Ja, also Gott sei Dank wenig Heimweh, aber es gab schon Momente, in denen das Heimweh dann schon geschmerzt hat. Also speziell, wenn irgendetwas nicht wirklich gut gelaufen ist, wenn man einmal eine Auseinandersetzung hatte mit einem Mitschüler oder ja, wenn es beim Training irgendwie zäh war, dann waren dann schon die ersten Gedanken sofort an zu Hause natürlich. Ja, dass man jetzt schon vielleicht lieber daheim wäre. Aber ich hatte das Glück, dass ich vom Heimweh ja großteils verschont blieb. Also ich habe selber mitbekommen, wie es für viele andere war, für Teamkollegen im Bezirkskader oder im Schülerkader. Also wirklich körperliche Krankheitssymptome bekommen und da war ich schon weit davon entfernt, Gott sei Dank.
Aber du hast vorher schon gesagt, du hast dann erst in Schruns angefangen, wirklich Rennen zu fahren.
Also Rennen bin ich schon vorher auch gefahren. In Schruns war dann das erste Mal so, dass wirklich der Tagesablauf nach dem Sport ausgerichtet wird. Die Kombination schulische Ausbildung und Sport braucht einfach eine genaue Planung. Und ja, das war so der erste Eintritt in einen Vorgeschmack von einem professionellen Training. Und so richtig Lust auf Rennfahren hatte ich eigentlich schon als ganz kleines Kind bei den Skischulrennen oder auch beim Schülerrennen von der Schule Wart oder beim Vereinsrennen. Also es hat mir immer Spaß gemacht. Ich war ein sehr, sehr ehrgeiziges Kind, teilweise furchtbar ehrgeizig im Nachhinein betrachtet. Also ich muss mich da heute noch bei vielen Mitschülern entschuldigen, die da nicht ganz so verbissen waren. Ich hatte da sehr wenig Verständnis, sei es beim Fußballspielen oder auch beim Skirennen, wenn man nicht 120% gegeben hat. Also da war ich sicher oft einmal sehr schwierig, habe dann aber auch sehr viele Lektionen gelernt. Da ist der Skisport im Speziellen sehr, sehr gut geeignet, dass man die Bodenhaftung schnell wieder findet, weil man als Skirennläufer einfach sehr viel verliert. Das bringt der Sport einfach mit sich. Und in der Skihauptschule formte sich dann eigentlich das Ziel, Spitzensportler und Weltcupläufer zu werden. Also das wurde dort immer konkreter dann.
Das ist dann der nächste logische Schritt in Österreich. Du bist nach Stams ins Skigymnasium. Das ist so eine Art Kaderschmiede, Eliteschule für den Skisport. Eigentlich ist schon das Aufgenommenwerden in Stams so ein erster großer Erfolg. Hast du da auch dann das Gefühl gehabt, der Weltcup ist in Griffweite oder wird einem dieses Gefühl auch vermittelt?
Na, also das eigentlich gar nicht. Der Weltcup ist da noch in sehr, sehr weiter Ferne. Man kommt dann auf die FIS-Ebene. Das ist quasi die dritte Liga im Skisport. Und das ist eigentlich das erste Mal, dass es keine wirklichen Altersklassen mehr gibt, Vorher im Schülerbereich fährt man immer in seiner Altersklasse. Und bei FIS-Rennen ist dann wirklich auch so, dass man das erste Mal gegen viele ältere Athleten antritt. Es ist international und das ist dann so wirklich der erste Eindruck von professionellem Skirennlauf. Das ist auch eine Zeit, in der man mit hohen Startnummern bei schlechter Piste teilweise schon gegen Weltcup erprobte Athleten antritt und da kann man sich vorstellen, dass das sehr, sehr harte Zeiten sind am Anfang. Und ja, in Stams ist dann noch einmal ein riesengroßer Schritt in Richtung Professionalisierung. Also es ist in der Skihauptschule bzw. Skimittelschule der Tagesablauf schon nach dem Sport ausgerichtet, aber in Stams ist dann wirklich noch einmal, ich sage mal, zwei Level höher einfach, die Professionalität. Da wird dann Physiotherapie ein Thema, Mentaltraining ein Thema. Man befasst sich mit Trainingslehre, mit Ernährung und das Training wird auch intensiver. Es wird viel leistungsbezogener. In der Skimittelschule arbeitet man sehr viel an der Technik. Es wird sehr viel spielerisch erlernt. Und das Ganze wird dann im Jugendalter, im Skigymnasium, dann schon um einiges ernster.
Kannst du dich noch an dein erstes Rennen erinnern?
An mein erstes, allererstes Rennen? Nicht wirklich, ne.
Aber das erste Weltcuprennen?
Das auf jeden Fall, ja. Also das werde ich auch...
Das vergisst man nicht.
...nie vergessen, ja. Das war damals in Val d'Isère ein Riesentorlauf. Es war auch recht spontan. Der damalige Cheftrainer, der Matthias Berthold, hat entschieden, dass er uns damals jungen Läufern die Chance geben will, dass wir das erste Mal im Weltcup Erfahrungen sammeln. Und der Riesentorlauf in Val d'Isère ist wirklich unglaublich schwierig. Es ist ein sehr steiler Hang, der zudem noch mehrere Geländeübergänge drin hat und technisch ein sehr, sehr anspruchsvoller Hang. Und natürlich auch das Ganze rundherum war sehr, sehr eindrücklich und neu. Auf einmal sind da Fernsehkameras, es sind tausende Zuschauer, man gibt Interviews, es sind Fototermine, es ist eine Pressekonferenz. Also sehr viel Bewegung abseits vom eigentlichen Sport. Das sind als junger Athlet sind es sehr viele Eindrücke, die man erst einmal verarbeiten muss und unter einen Hut bekommen muss. Und von dem her ist das etwas, das man nicht so schnell vergisst. Ja.
Das war am 14.12.2013 eben, das in Val d'Isère. Kannst du dich noch erinnern, was dir am Start oder vor dem Rennen durch den Kopf gegangen ist?
Vor dem Rennen war ich recht gut fokussiert. Aber am Tag davor, weiß ich noch genau, eben Programm, Konditionstraining, Hangbefahrung und, Videoanalyse vom Training noch, Pressekonferenz, Fototermin. Es war eigentlich sehr durchgetaktet und dann auch das erste Abendessen mit der Weltcup-Mannschaft, wo die ganzen Vorbilder eigentlich auch am Tisch sitzen, der Benny Reich, der Marcel Hirscher und. Also es war schon sehr besonders. Und was ich noch gut in Erinnerung hatte, die Nacht vor dem ersten Rennen.
Ich wollte gerade fragen, hast du dann schlafen können überhaupt?
Nicht gut. Also ich habe wirklich sehr schlecht geschlafen, konnte ewig lang nicht einschlafen, weil ich im Bett eigentlich richtig nervös war. Also ich hatte so leichtes Herzklopfen und viele Gedanken. Hoffentlich geht's gut morgen beim Rennen. Wie werde ich mich schlagen? Also viele, viele Gedanken einfach. Und am Renntag selber dann ging es dann eh besser, weil man einfach eine Aufgabe hat. Mhm. Besichtigung, Einfahren, Aufwärmen, Startvorbereitung. Das war dann in gewisser Weise schon Routine. Aber es war natürlich um einiges schwerer, den Fokus zu behalten. Und es war auch vor der Performance her jetzt nicht wirklich gut. Also ich habe dann schon gemerkt, dass dass ich eigentlich mit den Eindrücken am Anfang nicht wirklich gut umgehen konnte.
Ja, den ersten Punkt im Weltcup, den gab es dann einige Jahre später, nämlich im Jänner 2018 in Garmisch-Partenkirchen, auch ein Riesenslalom, da bist du 30. geworden. Und du hast dann am Ende dieser Saison 2017 und 18 auch den Europacup gewonnen. Mit 25 Jahren ist das im Skirennsport dann schon ein bisschen alt eigentlich?
Ja und nein. Also es war bei mir sicher, wie soll ich sagen, also ich war schon einige Jahre im Europacup unterwegs und hatte dort auch einige schwierige Jahre, weil der Europacup wirklich eine harte Liga ist. Man unterschätzt es immer mit dem Europacup-Niveau im alpinen Bereich. Es ist wirklich beinhart dort. Es wird auf sehr, sehr hohem Niveau Ski gefahren und Rennen gefahren vor allem. Also es war sicher für meine Verhältnisse eher spät, aber es gibt einige Athleten, die erst in dem Alter, vor allem ja dann die Gesamtwertung gewinnen. Mhm. Also was bei mir sicher sehr spät passiert ist, waren die ersten Podestplatzierungen, aber die Gesamtwertung war noch im Rahmen.
Zu denen kommen wir noch. Es kamen dann ein paar Jahre, die jetzt nicht von den großen Erfolgen gekrönt waren und du bist dann im Frühling 2021 aus dem Kader vom ÖSV gestrichen worden. Das heißt, du hast auf eigene Kosten alles gemacht. Also die Fahrten zu den Rennen, Übernachtungspräparieren der Skier, hast natürlich auch kein Team und kein Trainer gehabt, du nix, ne? Wie war denn das?
Das war eine sehr harte Zeit, war auch sehr schön. Ich habe sehr viel gelernt und hatte zum ersten Mal in meinem Leben wirklich das Gefühl, dass ich ein sehr großes Maß an Freiheit genießen konnte. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Man ist als Skirennläufer Einzelsportler, trainiert aber im Team in der Regel, so wie es in Österreich im Skiverband strukturiert ist. Und da hat man natürlich auch gewisse Vorgaben und gewisse Einschränkungen. Also wir haben schon wirklich sehr viele Möglichkeiten und Freiheiten, aber es ist halt doch in einem gewissen Rahmen. Und was für mich vor allem ein großer Unterschied war in der Zeit, als ich nicht im Team war, ich hatte wirklich das erste Mal das Gefühl, dass ich auch niemandem Rechenschaft schuldig bin. Mhm. Man versucht jungen Athleten zu vermitteln, dass sie für sich selbst trainieren und dass sie für sich selbst verantwortlich sind und nicht für einen Trainer fahren oder für die Eltern oder für sonst irgendjemand. Aber da hatte ich dann wirklich das erste Mal das Gefühl, okay, ich kann mich total frei bewegen. Also ich kann machen, was ich will. Und das konnte ich davor im Prinzip auch in einem gewissen Bereich. Aber für mich emotional und innerlich war es dann nochmal ganz was anderes. Und es war natürlich ein riesengroßer Rückschlag für mich, dass ich nicht mehr im Team war, weil man natürlich schon gewisse Voraussetzungen braucht, um ein Training professionell durchführen zu können. Also es ist jetzt nicht wie bei einem Schwimmer beispielsweise, der ins Schwimmbecken hüpfen kann und dann loslegen kann. Bei uns, wir sind einfach viel abhängig von Liftbetreibern, vom Wetter, von Menschen, die einfach das Training organisieren und vorbereiten. Also das alles alleine bewerkstelligen, ist fast unmöglich als Skirennläufer. Und ich hatte Gott sei Dank sehr viel Unterstützung vom Deutschen Skiverband auch. Ich habe versucht, mich bei kleineren Teams anzuhängen. Konnte mit dem chinesischen Team trainieren, mit den Deutschen, mit dem japanischen Team. Habe damals auch mit Marc Diegruber einige Trainings zusammen absolviert. Er war in derselben Situation wie ich, war auch österreichischer Rennläufer, der nicht mehr im Team war. Und das war auch etwas sehr, sehr Schönes, dass ich so viel Hilfsbereitschaft erfahren habe. weil es nicht selbstverständlich ist. Jedes Team hat Budget zur Verfügung, das einfach ja, begrenzt ist, und die Ressourcen, die müssen einfach für die Athleten da sein, und jeder Athlet, der beim Training zusätzlich dabei ist, der verbraucht eine Ressource, sei es Energie oder Aufmerksamkeit vom Trainer, sei es Pistenqualität. Ich habe natürlich die ganzen finanziellen Aufwendungen selbst bezahlt. Also der Deutsche Skiverband hat jetzt nicht für meine Unterkünfte oder für meine Trainingskosten bezahlt, aber ich hatte einfach die Möglichkeit, dass ich mich in das Team ein Stück weit integriere und die Strukturen nutzen dürfte. Das heißt, man hat die Videoaufnahmen für mich gemacht vom Training. Die Zeitnehmung war bereit, der Lauf, der Torlauf war
gesteckt.
Also das war von dem her extrem viel wert.
Aber muss man sich das so vorstellen, du hast selber müssen Hotels heraussuchen, du hast bist selber hingefahren, du nickst.
Genau. Also es war wirklich so, dass ich alles selbst organisiert habe, Unterkunft, Liftkarten, ich habe selbst die Vorbereitung durchgeplant mit Konditionstraining, Selbsttrainingspläne überlegt und ja, geschrieben. Was ein riesen Brocken Arbeit war die Skipräparation. Ich hatte davor immer das Privileg, dass ich einen Servicemann hatte, der nur für das Material zuständig war. Das bedeutet, dass man einfach bei jedem Training perfekt präparierte Ski hingelegt bekommt und ja, dann fahren kann. Und das war dann auch in meinem Aufgabenbereich.
Das heißt, das hast du quasi in der Nacht vor dem Rennen noch selber gemacht auch.
Genau.
Wo hast du das denn gelernt?
Ja, man lernt es als junger Läufer, Gott sei Dank, selber. Also man hat jetzt nicht von klein auf einen eigenen Servicemann. Also im Schülerbereich sind dann so die ersten Male, wo man das Ganze selber macht. Und im Jugendalter auf Wiesebene ist es schon ein täglicher Bestandteil vom Alltag, vom Trainingsalltag, dass man einfach auch die Ski präpariert. Da lernt man Gott sei Dank die Grundlagen, und mich hat das eigentlich auch immer sehr interessiert, wie die Serviceleute arbeiten, wie sie die Ski präparieren, und auch der Hintergrund mit der Landwirtschaft zu Hause, hat man natürlich ein gewisses handwerkliches Geschick mitgegeben, und ja, hat das Ganze dann auch Spaß gemacht. Es war dann schon oft zäh. Ich weiß, das Längste, was ich nach dem Training im Skiraum verbracht habe, waren 5,5 Stunden. Und das ist dann schon ziemlich viel. Man ist am Vormittag am Hang, trainiert auf Schnee, was hochintensiv ist. Normalerweise ist es dann so, dass man nach dem Mittagessen kurz einmal 1-2 Stunden hat, die man zur Regeneration nützt, wo man wirklich versucht auszuruhen. Und dann macht man Konditionstraining, beziehungsweise geht man zum Physiotherapeut, macht die Videoanalyse und so weiter und so fort. Und das war bei mir dann alles in der Zeit nicht möglich, weil die Zeit für die Skipräparation draufging.
Wow. Das heißt, rückblickend war es einerseits eine Art Befreiung, weil ein Druck weggefallen ist, aber natürlich eine Freiheit, die ihren Preis hatte, also vor allem Zeit ein mangelnder Faktor war.
Absolut. Also Zeit war speziell an den intensiven Trainingstagen wirklich Mangelware, beziehungsweise Zeit für Regeneration. Und es waren natürlich in der Zeit auch sehr viele Zweifel. Es war für mich auch nicht klar, dass ich meine Karriere fortsetze, nachdem ich mitgeteilt bekommen hatte, dass ich nicht mehr Teil des Teams bin. Das muss ich auch ehrlich zugeben. Es hat schon einiges an Bedenkzeit, ja, gebraucht, dass ich den Entschluss fasse, dass ich es weiterhin probiere. Weil für mich auch mit Ende 20, ja, die Überlegung an die Zukunft einfach groß war. Was ist, wenn ich es jetzt nicht schaffe, wenn ich da jetzt finanziell einen riesengroßen Aufwand betreibe für Wahrscheinlichkeit. Also die Wahrscheinlichkeit war ja in gewisser Weise nicht wirklich hoch, dass ich den Sprung schaffe. Ich habe es mir absolut zugetraut,
dass ich es kann, aber ob es denn wirklich passiert, ist dann halt nochmal ganz eine andere Frage. Und wenn man dann an die Zukunft denkt und dann auch einmal eine Familie gründen möchte, dann waren bei mir die Gedanken die, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte nicht zu meinem eigenen Kind einmal sagen müssen, na, ich kann die jetzt nicht in das Sportinternat schicken, weil ich selber für mich die ganze Kohle verprasselt habe. Also das waren so Gedanken, die in meinem Kopf waren. Und schon ein Stück weit auch, warum mache ich das Ganze eigentlich noch? Warum quäle ich mich im Sommer beim Konditionstraining stundenlang? Warum verzichte ich auf so viel Zeit mit Freunden und Familie für das, dass am Ende des Jahres eigentlich ergebnistechnisch nicht wirklich was dabei rausschaut? Im Gegenteil, man ist dann sehr, sehr stark enttäuscht und niedergeschlagen und das war schon ein großes Thema für mich. Aber nach einiger Bedenkzeit habe ich dann einfach gespürt, dass einfach das Feuer für diesen Sport, die Leidenschaft nach wie vor brennt und dass ich das Ganze noch einmal versuchen will.
Hast du dir dann so einen zeitlichen Rahmen gesteckt, also ein Jahr probiere es oder eine Saison oder zwei vielleicht?
Ja, also es war so, dass ich vom Skiverband eine klare Stellungnahme wollte, was ich für Möglichkeiten bekomme. Und da war es so, dass ich zugesichert bekam, dass ich eine Qualifikation, eine teaminterne Qualifikation für das erste Weltcuprennen fahren kann. Und auf das habe ich mich vorbereitet. Mhm. Also das war mein Ziel, dass ich bei dieser Qualifikation bestmöglich vorbereitet bin und meine bestmögliche Leistung abrufen kann. Und für mich war eigentlich gar nicht so fix geplant, dass die ganze Saison gefahren wird, sondern ich habe bis zu der Quali geplant und habe mir selber gesagt, das ist die Standardbestimmung, nach der ich entscheide, wie es weitergeht. Wenn ich spüre, okay, es passt, ich bin dabei, beziehungsweise wenn ich den Startplatz bekomme, dann ist eh klar, dann werde ich natürlich beim Weltcuprennen an den Start gehen. Wenn ich dort aber sehe, dass ich einfach meilenweit weg bin, dann hätte ich sicher die Situation neu bewerten müssen und nochmal eine Entscheidung treffen müssen.
Mhm. Wann war denn diese Quali?
Die Quali war circa eine Woche vor dem ersten Weltcup-Slalom.
Also diese eine Saison, hast du gewusst, muss ich allein durchbeißen und dann kann ich die fahren?
Also das war Dezember 21. Im April 21 kam der Rauswurf aus der Mannschaft. Die Sommervorbereitung und die Vorbereitung im Herbst habe ich dann auf eigene Faust bestritten und konnte die Qualifikation dann gewinnen im Dezember 21 und mich für den ersten Weltcup-Slalom in Val d'Isère 2021 qualifizieren. Und es war dann so, dass ich wirklich skifahrerisch in einer unglaublich guten Form war. Das habe ich auch gespürt dann, dass ich wirklich so gut wie noch nie zuvor auf dem Ski gestanden bin und war dann leider bei den ersten beiden Rennen wieder ein Ausfall. Madonna di Campiglio war das zweite Weltcuprennen in der Saison, bei dem ich gestartet bin. Ich hatte einen super ersten Durchgang, war mit einer hohen 30er Startnummer in den Top 15 nach dem ersten Durchgang und hatte eigentlich eine super Ausgangsposition, um den Grundstein zu legen, dass ich zurück in die Mannschaft komme. Und im zweiten Durchgang war die Devise klar, volle Attacke. Bin dann eigentlich gut ins Rennen gestartet bei den ersten Toren und bei der ersten Geländekante habe ich dann eingefädelt. Das war eigentlich wirklich der absolute Tiefpunkt meiner Karriere. So niedergeschlagen und so enttäuscht wie dort war ich nicht davor und danach nie wieder, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass es nicht funktionieren wird. Also ich hatte das, ich habe mir selber gesagt, okay, du bist ein guter Skifahrer, du hast jahrelang hart trainiert, hast alles dafür gegeben, aber irgendetwas fehlt dir, dass du im Weltcup
bestehen kannst und dass du deine ganz großen Ziele erreichen kannst. Also das war wirklich da meine Realität und ich hatte auch das Gefühl, dass das meine letzte Chance war, um den Sprung zu schaffen. Und ich konnte mich dann noch gut an die Heimfahrt erinnern, das war Nachtrennen in Madonna di Campiglio. Bin dann allein nach Hause gefahren mit dem ganzen Material im Auto und der Martin Kreuzleitner war damals Co-Trainer im Slalom-Team, war mein Trainer im Europacup und ist auch jetzt mein Trainer in der Slalom-Weltcup-Mannschaft. Der hat mich damals angerufen und hat gesagt, Strolzi, ich weiß, es ist grausam und du wirst das Gefühl haben, dass es nicht funktionieren kann, aber du musst unbedingt dranbleiben. Bleib dran, gib nicht auf, es wird irgendwann funktionieren. Und wenn es dann funktioniert, dann wird das, ja, dann wird das, wenn du einmal dann ganz oben stehst, dann wird das für dich so besonders sein, dass das kann sich dann eigentlich gar niemand vorstellen und das ist dann so hart erarbeitet, dass es eigentlich, er hat es dann mit dem Beispiel von Marcel Hirscher benannt, wenn der Marcel das 50. Mal einen Weltcup gewinnt, dann ist es eine unfassbare Leistung, aber für ihn wird das emotional ganz andere Bedeutung haben wie für die, wenn du dann das erste Mal auf dem Podest ganz oben stehst. Und er hat mir auf jeden Fall mitgegeben, ich soll weiterkämpfen. Das habe ich dann auch gemacht und ich bekam auch aufgrund der guten Teilleistung vom ersten Durchgang in Madonna wieder die Chance beim nächsten Weltcup und habe dann mich noch einmal aufgerafft.
Bevor wir aber über das Rennen sprechen, wo dann ein großer Wendepunkt war, würde mich schon interessieren, auf deiner Webseite hast du dieses Zitat von dir, ich bin ein gutes Beispiel dafür, dass man nie aufgeben soll. Woher erklärst du dir auch diese Kraft, also diese Resilienz, also diese Kraft und Fähigkeit, mit diesen schwierigen Umständen umzugehen?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, es ist eine Kombination aus vielen Dingen. Meine Eltern haben mir das auch sehr stark vorgelebt immer. Meine Großeltern vor allem auch. Also wir sind eine bäuerliche Familie, mütterlicherseits und auch väterlicherseits. Da waren die Großväter oder die Vorfahren Bergbauern. Und das Leben früher, vor allem in Wart oder in Lech, wo meine Mama auch herkommt, das muss unglaublich hart gewesen sein. Also wenn man da nicht die Fähigkeit hatte, hart zu arbeiten und das auch über einen langen Zeitraum, wenn viel gegen einen spricht, dann konnte man auf dieser Seehöhe zu der Zeit einfach nicht überleben. Also das war, glaube ich, damals Grundvoraussetzung, dass man da überhaupt leben konnte. Und das hat sich sicher bei meinen Eltern auch sehr stark wiedergespiegelt in ihrer Kindheit und wie sie aufgewachsen sind, wie man sie erzogen hat. Und das hat man sicher mir und meiner Schwester auch ein Stück weit mitgegeben. Die Arbeit in der Landwirtschaft, also nicht, dass man das falsch versteht, es war jetzt keine Kinderarbeit, dass wir da da vergattert wurden zu furchtbaren Arbeiten. Es war meinen Eltern einfach immer wichtig, dass wir dabei sind. Mhm. Wir haben dann auch meistens nebenbei gespielt und Blödsinn gemacht, aber sie wollten einfach, dass wir dabei sind, dass wir sehen, okay, man muss einfach zusammenhelfen, man muss was leisten, dass das Ganze auch funktioniert. Ich kann, das Heu im Stall, das fällt nicht vom Himmel. Mhm. Das kommt irgendwo her. Also das war sicher ein Punkt. Ich hatte sehr, sehr gute Trainer, die sicher sehr viel gefordert haben von uns in jungen Jahren, die uns aber insofern stark geprägt haben und vorbereitet haben, dass wir einfach starke oder große Trainingsumfänge bewältigen konnten und auch Disziplin erlernt haben. Also sie lernten uns quasi trainieren. Mhm. Und wie gesagt, also eine Situation ist mir bis heute im Kopf. Der Papa war lange Zeit Skischulleiter in Wart. Es gibt immer Ende Woche so ein Abschlussrennen für die Kinderskikurse. Und er hat das dann auch sehr oft durchgeführt. Und ich habe ihm da das ein oder andere Mal auch geholfen. Er stand da dann immer im Ziel und hat die Zeitnehmung gemacht. Und ich war dann auch dabei beim Aufbau und Abbau und beim Rennverlauf, habe ihm mit der Zeitnehmung geholfen. Und einmal war ein Tag, es war wirklich klirrend kalt und windig. Und mir war schon richtig kalt und ich hatte eigentlich überhaupt keine Lust mehr, da herumzustehen und warten, bis das Rennen vorbei ist. Und dann sage ich zum Papa, Papa, mir ist so kalt, kann ich nicht bitte ins Gasthaus gehen? Und sagt er nur zu mir, Hannes, mir ist auch viel zu kalt, das machen wir jetzt noch fertig und dann, wenn die Arbeit erledigt ist, dann gehen wir ins Gasthaus. Und ich bin so froh im Nachhinein, dass er das so gemacht hat mit mir, weil ich erstens gespürt habe, okay, es ist zwar kalt und es ist unangenehm, aber wenn ich durchbeiße, dann ist es auszuhalten und vor allem danach das Gefühl, etwas zu Ende gebracht zu haben, das war einfach schön.
Doppelt so schön.
Doppelt so schön, richtig, genau. Und das sind, glaube ich, so Erfahrungen aus der Kindheit, die mich geprägt haben. Und was schon auch bei mir dabei war, war viel Leidenschaft zu dem Sport und eine große Portion Ehrgeiz.
Okay, dann gehen wir wieder zurück in deine Rückfahrt im Auto, wo du allein sitzt und du denkst, jetzt schmeiße ich das hin, jetzt mag ich das nicht mehr. Und es kam dann der Anruf von dem Trainer, der dich wieder sehr motiviert hat. Was war dann dazwischen, bis wir dann am 9. Jänner 2022 in Adelboden sind?
Also während der Autofahrt hatte ich nicht das Gefühl, dass ich hinschmeißen will, aber ich hatte das Gefühl, ich schaffe es nicht. Also mir wäre nichts lieber gewesen, als weiterhin Skirennläufer zu sein, auch wenn ich unter Anführungszeichen nur 20. in der Weltcup-Wertung geworden wäre. Mhm. Wenn das Highlight meiner Karriere gewesen wäre und ich hätte aber noch 3-4 Jahre den Sport professionell machen dürfen, dann hätte mir das vorerst gereicht. Also das war für mich eigentlich so das große Thema, dass ich einfach vor dem Aus stand, dass ich diesen Beruf, diese Leidenschaft nicht mehr professionell ausüben darf.
Und dass ein Traum platzt.
Quasi. Genau, dass ein Traum platzt. Und es war gar nicht so das, ich habe keinen Bock mehr auf das, sondern mehr so dieses Ohnmachtsgefühl, ich kann tun, was ich will, ich schaff's nicht. Auch wenn ich mich noch so anstrenge, es funktioniert einfach nicht. Also das war eigentlich mehr. Und dann eben das Gespräch mit dem Martin Kreuzleitner, der mich da ermutigt hat, dran zu bleiben und weiter zu kämpfen. Es waren dann die Weihnachtsfeiertage, als ich nach Hause kam. Ich bin spät in der Nacht, ich glaube um 3 Uhr nachts, bin ich dann zu Hause angekommen mit dem Auto und meine Freundin, die Sabrina, ist extra aufgestanden, um mir zu helfen, das ganze Material aus dem Auto zu laden. Ich habe dann Zeit mit der Familie verbracht und es war dann klar, dass ich in Adelboden noch einmal einen Startplatz bekomme. Habe dann über die Weihnachtsfeiertage versucht, auch gar nicht großartig an das ganze Thema zu denken, sondern wirklich die Zeit mit der Familie zu genießen. Das ist mir auch sehr gut gelungen. Und dann habe ich eigentlich mir gedacht, okay, es ist jetzt wirklich die allerletzte Chance, die ich bekommen werde. Warum hat es in Madonna nicht funktioniert? Ich hatte perfektes Material, war technisch eigentlich gut drauf an dem Tag, bin gut Ski gefahren und bin auch gut in den zweiten Durchgang reingegangen und habe dann für mich einfach versucht zu analysieren und reflektieren, warum dieser Einfädler passiert ist. Und Einfädeln ist nicht Glück oder Pech. Wenn ich einen Schwung vom Timing her richtig ansetze, dann werde ich zu 99% nicht einfädeln. Weil ich dann schon oft gehört habe, ja, so ein Pech schon wieder. Nein, es ist kein Pech. Ich habe irgendwas nicht richtig gemacht. Und für mich war dann relativ schnell klar, okay, es war ein Konzentrationsfehler. Und das war dann mein ganz großes Ziel in Adelboden bei diesem Rennen, diesen Fehler nicht mehr zu machen. Ich habe mich sehr viel mit sämtlichen Ausgängen vor dem anstehenden Rennen auseinandergesetzt. Was wäre wenn, was sind die Szenarien, was könnte passieren? Habe mich sehr viel mit möglichen Niederlagen auseinandergesetzt und es war eigentlich für mich, jeder Ausgang wäre für mich in Ordnung gewesen. Nur dieser eine Fehler von Madonna, der wäre nicht, wenn ich den noch einmal gemacht hätte, das wäre für mich selber, das hätte man irgendwie nicht verzeihen können, so quasi. Ja, das waren so die Gedanken.
Und es waren ja auch schlechte Bedingungen, es hat geschneit und du hast eine hohe Startnummer gekriegt, 38, und bist aber einfach mit dieser Startnummer auf den ersten Platz gefahren.
Also ich muss dazu sagen, dass bei dem Rennen schwierige Bedingungen waren, aber im ersten Durchgang genau um meine Startnummer herum ein kleines Fenster war, ein Zeitfenster, in dem die Sicht besser wurde. Ich habe dann auch mitbekommen, dass mein ehemaliger Teamkollege, der Fabio Gstrein, mit recht hoher Startnummer in Führung gegangen ist, ex-aequo mit einem anderen Teamkollegen, mit Manuel Feller. Und ich habe am Tag davor mit dem Fabio noch trainiert und wir haben uns dort um die Bestzeit gematcht. Und das habe ich mitbekommen, okay, der Fabio führt, dann schaue ich in den Himmel, okay, es wird heller. Dann denke ich mir, okay, also jetzt ist die Chance so riesengroß, jetzt ist eigentlich alles auf dem Silbertablett da. Genau wie es in Madonna eigentlich auch schon war nach dem ersten Durchgang. Super Ausgangsposition. Bin dann den ersten Durchgang gefahren, konnte mich wirklich sehr, sehr gut fokussieren. Ich wing im Ziel ab, war glaube ich siebter nach dem ersten Durchgang und war ja circa 0,2 Sekunden hinter den Führenden. Und das war ein Wahnsinn. Also ich war noch nie so nah dran an einer Weltcup-Führung. Ich habe dann zwischen den Durchgängen extrem viel an das Rennen in Madonna gedacht und an den Ausfall dort und habe mir aber geschworen, dass ich diesen einen Konzentrationsfehler nicht mehr machen werde. Also das war meine oberste Priorität, dass ich vom Start bis ins Ziel mutig Ski fahre, ohne einen kleinsten Hauch von Zweifel, ohne einen kleinsten Hauch von Nachdenken oder den Fokus verlieren, das war meine oberste Priorität. Ich habe mir vorgenommen, ich will am Ende des Tages, will ich in den Spiegel schauen können und will stolz darauf sein, wie ich dieses Rennen angelegt habe. Wie der Ausgang ist, sei dahingestellt. Sollte ich wieder ausfallen, okay, solange ich fokussiert geblieben bin und mein Ding durchgezogen habe. Und ja, das hat dann eigentlich eine riesen Explosion gegeben, sportlich gesehen. Bin den zweiten Durchgang gefahren, bin wahrscheinlich den Lauf meines Lebens gefahren, konnte das Rennen dann gewinnen.
Was war das für ein Gefühl, als du dann dich umgedreht hast und an der Anzeigentafel den Einser gesehen hast?
Boah, das ist ganz schwer zu beschreiben. Für mich ist das jetzt noch emotional, wenn ich über das Ganze sprich.
Muss man dazu sagen, wir sitzen beide fast mit Tränen in den Augen da.
Also das war wirklich eine unglaubliche Erleichterung. Man kennt ja das Sprichwort, es fällt einem ein Stein vom Herzen, aber das ist in dem Fall eigentlich eine riesengroße Untertreibung, muss ich sagen.
Mir ist da wirklich, ich hatte wirklich das Gefühl, dass mir ein ganzer Berg vom Herzen gefallen ist. Vor allem aus dem Grund, weil ich wusste, okay, ich kann jetzt meine Leidenschaft, Skirennläufer zu sein, kann ich einfach weiterhin ausleben. Das war mal das Erste und ja, man verspürt einfach eine unglaubliche Dankbarkeit.
Das hat man bei diesem Schrei, den du dann wahrscheinlich einfach, es hat aus dir herausgeschrien, würde ich jetzt sagen wollen. Das hat man da auch gesehen und ich glaube, da sind tausende Leute daheim gesessen und haben das gesehen und haben einfach auch Tränen der Freude wegwischen müssen, weil man es dir so gegönnt hat und weil das so eine Wahnsinnsleistung war. Und,
ja. Ja, das war wirklich speziell und eben diese ganze Freude, die man dann verspürt, auch vom Umfeld und von Menschen, die man gar nicht kennt, von Menschen, die man sehr gut kennt, von Weggefährten, von Trainern, von Betreuern, von Konkurrenten. Da habe ich so eine unglaubliche Resonanz bekommen. Also es war unglaublich. Es hat sich wirklich, also ich hatte wirklich das Gefühl, dass sich jeder für mich und mit mir gefreut hat. Ehrlich. Also nicht irgendwie aufgesetzt, sondern ich hatte wirklich das Gefühl, ja, die meinen das auch ernst. Mhm. Und ja, unglaublich, unglaublich schön, unvergesslich. Die Momente vor allem, wo dann die Teamkollegen und die Betreuer dann auch in den Zielraum kamen, das war schon schön, ja. Und ja, vor allem natürlich dann auch, wenn man dann nach Hause kommt, nach so einem Tag zur Familie, das ist genau das, wo eigentlich der Martin Kreuzleitner damals meinte, bei dem Telefonat im Auto, wenn es denn mal so weit ist, dann wird das für die so speziell und großartig, dass das alles, was davor an Mühsal und an Niederschlägen war, dass das alles auf einen Schlag ausradiert ist. Und genau so war es.
Recht hat er gehabt.
Genau.
mit dieser Energie und mit dieser Motivation war es natürlich schön, nach Peking zu fliegen dann, zu den Olympischen Spielen. Die waren im Februar. Hast du da dann auch so gedacht, jetzt ist alles möglich?
Ja, das Gefühl hatte ich wirklich. Ich war dann wirklich enorm beflügelt von dem Sieg in Adelboden. Konnte in Kitzbühel auch noch einen fünften Platz einfahren, was damals auch eine sehr, sehr gute Leistung war. Und nach Kitzbühel war dann auch fix, dass ich nominiert bin für die Spiele in Peking. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich, ja, dass alles möglich ist, weil ich endlich den Knopf lösen konnte, weil ich endlich gespürt habe, okay, ich kann mein volles Potenzial im Wettkampf ausschöpfen, wenn der Druck eigentlich am allergrößten ist, weil das war wirklich, also die Situation in Adelboden war für mich sportlich und emotional gesehen so extrem, weil so viel auf dem Spiel stand für mich. Ich bin wirklich sportlich ums Überleben gefahren. Und das hat mir einfach gezeigt, dass wenn der Druck eigentlich am allergrößten ist, dann kann ich sogar ja über mich hinauswachsen und meine beste Leistung zeigen. Und das hat natürlich für Peking selbst eine unglaubliche ja, einen unglaublichen Rückenwind gegeben, was für mich natürlich auch ein riesengroßer Vorteil war, dass der Erfolg in Nadelboden alles übertroffen hat, was ich mir für die Saison überhaupt vorgenommen hatte. Also ich bin nach Peking als Sieger gekommen, wurscht, was in Peking dann passieren sollte. Das war sicher mental ein riesengroßer Vorteil gegenüber vielen anderen. Es war dann aber schon eine massive Herausforderung, fokussiert zu sein bei den Wettkämpfen in Peking, weil natürlich klar ist, was auf dem Spiel steht. Man hört dann oft so den Sager, ja, auch wenn es das wichtigste Rennen deines Lebens ist, es ist genau wie beim Training. Nein, ist es nicht. Mhm. Es ist nicht wie ein Weltcuprennen, es ist nicht wie ein Training, es sind die Olympischen Spiele, das ist einfach so. Die Aufgabe bleibt dieselbe, die ich zu erfüllen habe. Ich muss versuchen, fokussiert, schnell und gut Ski zu fahren. Das ist das, was die drei Situationen verbindet. Aber die Sache an sich ist komplett was anderes. Und so habe ich das Ganze auch gesehen und ich habe mir auch ganz klar als Ziel gesetzt, dass ich eine Medaille machen möchte. Das habe ich auch offen kommuniziert in Interviews, weil man mich natürlich gefragt hat, was mein Ziel ist. Und ich habe mir gedacht, ich will nicht irgendwie künstlich die Erwartungen klein halten. Und da mit einer Standardfloskel daherkommen, so quasi dabei sein, ist alles. Also das, ja, da würde ich mich selber anlügen. Für mich war schon das Ziel, dass ich eine Medaille mache. Und dementsprechend war auch mein Zugang zu dem ganzen Thema. Es war eine unglaublich intensive Zeit, sehr schöne Zeit. Also speziell die Eröffnungsfeier bei den Spielen, die war unglaublich imposant und eindrücklich. Also ich hatte wirklich das Gefühl, als wir als Team Österreich in dieses Stadion einmarschiert sind, da war es so, dass die olympischen Ringe so über den Köpfen geschwebt sind, riesengroß. Und der Anblick, der hat mir wirklich das Gefühl gegeben, okay, das ist jetzt das Allergrößte, was man als Sportler erleben darf. Und das hat mir auch der Papa im Vorhinein schon mitgegeben, geh auf die Eröffnungsfeier und genießt das Ganze. Das ist eine einmalige Gelegenheit, die man kriegt als Sportler. Das sind Momente, die man ja vielleicht nur einmal im Leben erleben darf. Und das gibt einem unheimlich viel Kraft und Energie für die Wettkämpfe. Und genauso war es dann auch. Ich habe den Rat von Papa Gott sei Dank befolgt. Das war nämlich 3,5-stündige Busfahrt zu der Eröffnungsfeier. Und das ist in einer Vorbereitung für so einen wichtigen Wettkampf alles andere als ideal, wenn man so eine Reise auf sich nimmt, wenn es jetzt nicht unbedingt nötig ist. War dann aber im Nachhinein gesehen absolut richtig, dass ich das gemacht habe. Und in dem Moment, in dem ich die olympischen Ringe da gesehen habe, habe ich mir selber versprochen, dass ich bei diesen Wettkämpfen wirklich jeden einzelnen Schwung so fahre, dass ich 100% Herzblut und Leidenschaft in diese Schwünge, in diese Wettkämpfe hineinlege und so fahre, dass ich mir ja nichts vorzuwerfen habe.
Ich kriege allein schon beim Zuhören Gänsehaut. Wie hast du es trotzdem geschafft dann oder mit diesem Versprechen ist eine Sache, aber am Start dann, hast du da was Spezielles gemacht oder hast du da ausgeblendet, dass das jetzt eben genau die Fahrt ist für die Olympischen Spiele?
Das werde ich sehr viel gefragt und es ist auch wirklich, also ich denke, dass das auf Top-Niveau im Spitzensport immer das Ausschlaggebende ist, wie gehe ich mit so einer Situation um. Man hört immer, dass sich auf Weltklasse-Niveau die Spreu vom Weizen im Kopf trennt und sich dort die Wettkämpfe entscheiden. Und das ist ja in dem Fall wirklich so. Man muss natürlich viel Voraussetzungen mitbringen, Aber wenn ich daran denke, wie viele Athleten perfektes Material haben, wirklich gut auf dem Ski stehen, konditionell, körperlich in einer Top-Verfassung sind, da ist so ein hohes Niveau und so eine hohe Dichte, dass schlussendlich dann der mentale Aspekt den großen Unterschied macht. Und ich hatte sehr, sehr viel Ängste in Peking. Angst, dass ich versagt, dass ich meine Chance nicht nütze, dass ich vielleicht zu viel Ehrgeiz und Angriffslust zeige, dass es dass ich den Bogen überspanne. Viel solche Gedanken. Und das ist aber ganz was Normales. Also egal, mit wem ich in meiner Laufbahn gesprochen habe, also mit Wegbegleitern, mit Teamkollegen, die selbst in solchen Situationen sind, es hat jeder gewisse Zweifel und Gedanken, was ist, wenn ich es verhau. Das ist ganz was Normales. Die Frage ist nur immer, wie gehe ich damit um? Und das habe ich über die Jahre auch gelernt. Es geht im Endeffekt dann darum, dass man sich in diesem Moment, wo es darauf ankommt, auf das Richtige fokussiert. Und diese Gedanken, die negativ sind oder vielleicht auch positiv sind, die kommen automatisch. Die Kunst ist dann nur, dass ich meine Aufmerksamkeit und meinen Fokus dann wieder auf das Wesentliche richte. Das ist die große Kunst. Und beispielsweise vor der Abfahrt in der Kombination waren Versagensängste da, waren Ängste vor einem Sturz da. Ja, das konnte ich dann gut handeln und habe es dann auch geschafft, dass ich mich gut konzentriere und mein Ding durchziehe. Hatte dann eine super Ausgangsposition vor dem Kombinationsslalom.
Du bist Vierter geworden.
Genau, war circa 75 Hundertstel Sekunden hinterm Alexander Aumott-Kilde, der in Führung lag. Es war einer der besten Abfahrer zu der Zeit. Und dann kommt natürlich ein weiteres Gedankenspiel dazu, nämlich, okay, jetzt ist die Chance riesengroß, dass du eine Medaille machst, dass du Olympiasieger wirst. Und das ist genauso wenig hilfreich wie negative Gedanken, weil meine Aufgabe ist nicht daran zu denken, ich kann jetzt Gold gewinnen, ich kann Olympiasieger werden, die Chance ist riesengroß. Das sind alles Gedanken, die in dem Moment in deinem Kopf nichts verloren haben. Meine Aufgabe war, den Lauf gut zu besichtigen, mich gut vorzubereiten, mich auf meine Kernpunkte zu konzentrieren, die für mein schnelles und stabiles Skifahren wichtig sind. Und ja, das war eine sehr große Kraftanstrengung, diese Gedanken immer wieder zu ordnen und zu sortieren und auf Schiene zu bringen, fokussiert zu bleiben. Das hat wirklich sehr, sehr viel Energie gekostet und hat sich aber Gott sei Dank ausgezahlt und hat auch gut funktioniert.
Wie war es denn dort, wenn man dann im Ziel steht und sieht, da ist ein Einser und der bleibt?
Das war natürlich auch speziell in der Kombination, in der ich Gold gewinnen durfte, sehr, sehr emotional, vor allem auch aufgrund der Verbindung zum Papa. Er hat genau in derselben Disziplin dasselbe erreicht, 34 Jahre zuvor, und war für mich natürlich insofern eine unglaublich spezielle Medaille. Ich denke, wenn man Olympiasieger wird, ist das immer, ja, das ist immer unbeschreiblich und ein Riesenerfolg, aber aufgrund der Vorgeschichte war es natürlich für mich doppelt speziell. Ich musste auch sehr viel an Papa denken, musste auch viel an harte Trainingseinheiten denken, die ich alleine abgespult habe. Eine Trainingseinheit im Speziellen, also wir haben sie mal als Schnellkraftausdauer bezeichnet. Ein Schnellkraftausdauertraining, wenn man es überhaupt so bezeichnen kann, aus sportwissenschaftlicher Sicht, tut jetzt aber auch nichts zur Sache. Das ist bei uns im Wald immer absolviert, das Training, und das war wirklich hart, sehr intensives Training, wo der innere Schweinehund, der berühmte, sehr, sehr laut wird. Und da waren auch einige Tage dabei, wo es eiskalt geregnet hat und wo eben wieder so Gedanken kamen, warum tue ich denn das eigentlich? Ich bin da jetzt ganz allein, wenn ich das jetzt abbricht das Ganze und nach Hause gehe und das Training nicht durchziehe, dann kriegt es niemand mit und du hättest viel feiner. Da war ich aber jedes Mal diszipliniert genug, dass ich das Ganze durchgezogen habe. Und so diese Momente, wo man dann allein irgendwo so im Regen steht und sich quält, die kommen dann so in einem hoch auch. Und man ist dann sehr, sehr stolz, dass man das Ganze geschafft hat. Also davor waren viele Gedanken an die Familie, an Freunde, an Trainer, die immer an mich geglaubt haben, an Ausrüster. Man ist als Skirennläufer sehr stark von Ausrüsterfirmen abhängig, die einen unterstützen. Und da hatte ich wirklich großes Glück immer, dass ich sehr loyale Partner hatte, die mir immer die Stange gehalten haben und die mich immer unterstützt haben. Sehr viele Gedanken an Menschen, viel Dankbarkeit, viel Stolz, viel Erleichterung. Und was ich jetzt vielleicht noch kurz anhängen möchte, ich habe jetzt viel von Rückschlägen, von unschönen Dingen gesprochen. Ich möchte jetzt nicht, dass da der Eindruck entsteht, dass dieser Sport eine Qual ist und mühselig ist. Es ist der schönste Sport auf der Welt für mich persönlich. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als Ski zu fahren. Und die positiven Erlebnisse und Emotionen, die man erlebt in so einem Sporterleben, die überwiegen absolut. Aber es sind natürlich genauso harte Zeiten dabei, wie wir jetzt schon zur Genüge gehört haben. Aber wie gesagt, der Antrieb und die Leidenschaft zu dem Sport, der kommt schon auch daher, dass man einfach viel Schönes erlebt.
Johannes, zum Thema Angst. Darf man Angst haben vor einem Rennen? Oder kann man überhaupt auf Sicherheit fahren? Oder muss man das Risiko auch ausreizen? Also siehst du Angst als Hindernis oder muss man Angst haben, um zu gewinnen?
Weder noch. Also Angst ist sicher ein Bestandteil, der einen Spitzensportler einfach begleitet. Es gibt ja verschiedenste Arten von Ängste. Angst zu versagen, Angst vor Verletzungen, speziell in der Abfahrt fährt man doch mit einem großen Risiko immer. Und da sind natürlich Ängste vor Stürzen, Ängste vor Verletzungen da. Und in den technischen Disziplinen ist dann mehr so die Angst vorm Einfädeln, vorm Ausfall, vorm Scheitern. Und das ist, das gehört dazu. Es gibt, glaube ich, keinen Athleten, der noch nicht Angst hatte zu scheitern. Es geht dann immer darum, wie gehe ich mit der Angst um. Wenn sie mich natürlich vereinnahmt, dann ist es gefährlich, dann ist es auf Dauer auch nicht gesund und macht einen auch nicht mehr froh, denke ich. Dann muss man sich wirklich überlegen, ist es das Richtige für mich, aber die Angst ist in gewisser Weise einfach auch ein Schutzmechanismus, dass man nicht irgendwelche Sachen macht, die dumm wären, wenn ich jetzt an die Abfahrt denke. In der Abfahrt muss man sich einfach an gewisse Dinge herantasten. Man kann nicht hergehen und denken, okay, ich bin jetzt der Allergrößte und ich mache jetzt gleich bei der ersten Fahrt, zeige der ganzen Welt, wie es funktioniert. Das geht einfach nicht und da ist die Angst sicher wichtig, dass man da auch die Bodenhaftung nicht verliert. Und diese Versagensängste, mit denen muss man sich einfach aktiv auseinandersetzen. Also das Ganze wegschieben oder verdrängen funktioniert meiner Meinung nach nicht. Man muss das Ganze annehmen. Und
ja, dann mit Erfahrungen, die man macht über die Jahre und mit gewissen Techniken, die man sich aneignet, dann diese Ängste überwinden.
Jetzt muss ich noch kurz darauf eingehen, weil du hast es schon erwähnt. Dein Vater Hubert Strolz hat eben 34 Jahre zuvor genau auch Gold in der Kombination und Silber im Riesentorlauf gewonnen. Das ist Vater und Sohn genau das Gleiche. Das ist schon ein bisschen wie ein Märchen eigentlich auch. Das hat wahrscheinlich auch die Medaillen einfach viel wertvoller für dich gemacht. Und der Hubert wird es wahrscheinlich fast wie mitgewonnen haben nochmal.
Absolut. Also, weil du gerade erwähnt hast, mitgewonnen, gerade wenn ich an meine Eltern denke, also Papa wie Mama, der Papa ist da immer natürlich sehr stark im Vordergrund. Durch seine Bekanntheit und durch seine sportlichen Erfolge. Aber meine Mama hat genauso viel Anteil an, ja, an diesen Erfolgen wie mein Papa. Natürlich, der Papa hat die ganzen Erfahrungen und die Expertise aus dem Sport, die er mir weitergeben konnte, großteils. Aber meine Mama hat mir genauso viel gelernt, abseits vom Sport und auch für den Sport. Wertvolle Eigenschaften, sie war auch immer, sie ist immer mit Vorbild vorangegangen und hat speziell auch beim Thema Durchhaltevermögen mir und meiner Schwester viel beigebracht und mitgegeben und darum sicher bei meinen Eltern sehr, sehr viel Anteil. Also sie haben wirklich sehr, sehr viel dafür gegeben, dass ich meine Leidenschaft ausleben durfte. Und für das bin ich sehr, sehr dankbar.
Mhm. Bleiben wir nochmal kurz bei deinem Vater, beim Hubert Strolz. Der war ja gerade im Brengzer Wald für viele ein Vorbild. Wie ist denn das, wenn der Vater so ein Vorbild für viele ist? Also vor allem, wenn er auch so erfolgreich war. Hast du dann auch irgendwann geglaubt, jetzt muss ich dem nachziehen oder ist all das genau aufgegangen mit diesen Olympischen Spielen, dass du dann auch ihn nochmal viel besser verstanden hast?
Also ich habe sicher durch die eigenen Erfolge das noch einmal ganz anders gelernt einzuschätzen, was der Papa geleistet hat. Und gerade so eine olympische Goldmedaille ist eigentlich, ich will jetzt das nicht groß in den Himmel heben, aber es muss so viel zusammenpassen, dass das möglich ist, dass man zuerst einmal in die Situation kommt, dass es möglich wird. Die Goldmedaille ist eigentlich nur die Spitze vom Eisberg im Prinzip. Das ist schon das, wo dann jeder mitbekommt und jeder sieht. Und quasi eine Auszeichnung, aber und natürlich muss man auch im Moment des Wettkampfs eine große Leistung erbringen, aber für mich ist eigentlich die Leistung davor, die man, seit man ein kleines Kind ist, seit man das Ziel gefasst hat, okay, man möchte ein Weltklasse-Skifahrer werden, da beginnt das Ganze eigentlich, oder? Und das ist so, ja, so, da steckt so viel dahinter, das konnte ich selbst als erprobter Europacup-Läufer oder junger Weltcup-Läufer mir noch gar nicht vorstellen, was das bedeutet eigentlich. Und wenn man dann, umso näher, dass man da rankommt, umso mehr versteht man es dann auch. Und zur Vorbildwirkung vielleicht, dass der Papa stark in der Öffentlichkeit steht und auch für viele Menschen ein Vorbild ist. Das Ganze hat sich dann ein Stück weit, denke ich, auf mich und meine Schwester übertragen, im positiven wie auch im negativen Sinne. Ich glaube, dass wir, also in meinem Fall war es so, dass ich schon immer auch eine gewisse Verantwortung verspürt habe gegenüber meinen Eltern, dass ich da, ja, mir auch dementsprechend respektvoll verhalte, anderen gegenüber und nicht irgendwie mir einfach aufführe, wie es mir jetzt gerade passt, was ja sowieso die Erziehung schon mit sich bringt. Aber das war noch einmal ein verstärkender Faktor, dass ich einfach wusste, okay, man schaut einfach zweimal hin. wenn man der Sohn eines Olympiasiegers ist. Das ist einfach so. Und genau das hat aber auch negative Seiten, weil meine Schwester und ich oft einmal damit konfrontiert wurden, dass wir schnell in eine Schublade gesteckt wurden. Das habe ich öfter erlebt, dass man mir eigentlich, bevor man mich kannte, man wusste, okay, das ist der Sohn des Olympiasiegers, bevor man mich wirklich kannte, wurde mir der Stempel aufgedrückt, ja, der ist sicher verwöhnt. Das ist sicher so ein Schnösel, dem man alles in die Wiege gelegt hat, und da ist das Leben natürlich locker und lässig und
mit dem goldenen Löffel im Mund.
Richtig, genau. Und natürlich haben wir das Glück, dass wir sehr, sehr gute Voraussetzungen vorfinden durften, meine Schwester und ich, dass wir wirklich das machen konnten, was wir wollten, was uns Freude gemacht hat. Das konnten unsere Eltern uns einfach ermöglichen. Aber ja, diese Vorurteile, dass wir ja nichts leisten mussten, das war dann oft mühsam. Und vor allem im Sport ist es so, dass man selbst die Leistung erbringen muss. Bei allem Vorteil, den es mitbringt, am Start stehe ich selber und den Lauf fahre ich auch selber. Das kann nicht mein Vater für mich machen. Und genauso ist es im Sommer beim Konditionstraining. Die Kniebeugen, die Kraftübungen, die muss ich auch selber machen.
Du bist ein großes Vorbild für sehr viele, und zwar die nicht Sport machen, sondern auch einfach dieses an sich selbst glauben, nicht aufgeben und weitermachen.
Ich hatte auch nach diesen Erfolgen in Peking wirklich unglaubliche Begegnungen mit Menschen, die ich nicht kannte, mit Menschen, die mir erzählt haben, dass sie schwer krank waren und dass sie eigentlich sehr niedergeschlagen waren durch ihre Krankheit, und dass sie dann durch meine Geschichte es geschafft haben, dass sie wieder Mut finden. Und das ist eigentlich, das war für mich im ersten Moment sehr, wie beschreibe ich das am besten? Es war wirklich sehr, also ich war da wirklich sehr ehrfürchtig dann, weil ich mir gedacht habe, okay, ich mache eigentlich etwas, das mir sehr viel bedeutet, aber das eigentlich auf der Welt komplett unbedeutend ist. Der Skirennsport ist eine Randsportart, und er ist vielleicht in Österreich und in Teilen Deutschlands, Italiens, der Schweiz und Frankreich, hat er einen gewissen Stellenwert, aber im Endeffekt, ob ich einfädel oder nicht bei einem Rennen oder ob es gut geht oder nicht, das ist im Endeffekt komplett nebensächlich für die Menschen, sage ich jetzt einmal. Und dann kamen da Leute auf mich zu und sagen, deine Geschichte hat mir Mut gegeben, dass ich dranbleibe, dass ich durchbeiße und dass es wieder besser kommen wird. Und das ist schon sehr, sehr eindrücklich und macht einem auch bewusst, was man dann auf einmal für eine Verantwortung trägt.
Da kann man jetzt gar nicht mehr viel hinzufügen. Möge das genauso weiterlaufen, wie du das gerne hättest.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Johannes.
Danke für das Gespräch.
Ja, und für all jene, die einen oder vielleicht sogar gleich zwei Olympiamedaillengewinner beim Skifahren treffen oder zumindest vorbeiflitzen sehen wollen, hat uns Johannes Strolz verraten, wo im Skigebiet Wartschröcken im Bregenzerwald er am allerliebsten skifährt.
Wart ist ein sehr abwechslungsreiches Skigebiet. Ich bin, wenn es der Schnee erlaubt und die Lawinensituation, bin ich sehr gerne im freien Gelände unterwegs, speziell Richtung Jägeralpe und unter dem Warterhorn. Und die Lieblingsskipisten, also der Saloba ist wirklich sehr, sehr schön zum sportlich anspruchsvolle Schwünge zu fahren, aber auch die Pisten vom Waterhorn Richtung Jägeralpe sind wirklich ein Genuss. Sie sind großteils auch sehr naturbelassen, sind jetzt nicht so die klassischen Autobahnen, wo es einfach 100 Meter breit und 600 oder einen Kilometer lang hinuntergeht. Das hat auch etwas, aber bei uns sind wirklich dann auch schöne Geländeformen, die man einfach aus der Natur gegeben vorfindet, und das sind so meine Favoriten.
Das war die Episode Bretter, die ihm die Welt bedeuten. Skifahrer Johannes Strolz. Gesprochen haben Zita Bereuter, Michaela Bilgeri und Johannes Strolz. Sounddesign Richard Eigner. Wald und Welt, der Bregenzer Wald Podcast, ist auf Initiative von Bregenzer Wald Tourismus in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs, entstanden. Redaktion, Produktion und Gestaltung Friendship Is. Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter bregenzerwald.at/podcast. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie dran, wofür auch immer Sie gerade brennen, und bis bald im Bregenzer Wald.